Ich atme. Ich atme doch einfach so schwer.
Du kannst jedem Kind 50.000 Euro Willkommensgeld geben.
Und die Chemotherapie bringt die Leute nämlich um?
Stimmt.
Ein schwerer Unfall in der Personalplanung.
Ich habe jetzt eine alte Socke.
Und dann habe ich erst meinen Glauben an die Menschheit verloren.
Und am Ende des Tages heiratet ein Toaster eine ganze Schulklasse.
Joa, ne?
Herzlichen Glückwunsch zur 57. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Eine Ausgabe, in der ich bisher noch nicht weiß, was wir machen werden. Denn Lars hat die einzige Aufgabe, die er hatte, nämlich Fragen mitzubringen, verkackt. Und darum muss er entscheiden, was wir heute machen werden.
Was wir heute machen, hallo erstmal Florian.
Hallo.
Was wir heute machen, ist ein buntes Potpourri aus Dingen, die ich mir auch noch nicht so ganz ausgedacht habe. Es wird vermutlich sein, die allerletzte Helmut-Frage.
Möchtest du das jetzt direkt machen?
Fire it up.
Ich habe aber schon wieder vergessen, wo der richtige Knopf ist.
Gleich getroffen.
Die Helmut-Frage.
Tja, wir müssen uns eine neue Kategorie einfallen lassen, da ja letzte Woche der zweite Helmut von uns gegangen
ist. Ja, und jetzt gibt es wenig Neues an der Helmut-Front.
Und ich muss sagen, das war mir echt krass egal. Ich war ein bisschen von mir selbst schockiert, wie vollständig ungerührt ich vom Tode Helmut Kohls gewesen bin.
Das lag vermutlich zum Teil daran, dass er praktisch die letzten Jahre schon tot war.
Ja, sie haben ihn ja irgendwann noch mal zwischenzeitlich auf so einen Parteitag gekarrt und da
ja
in einer unwürdigen Posse irgendwas vor sich hin brabbeln lassen.
Ja, das war wirklich nicht gut für irgendjemanden.
Nee, aber du hast recht. Auf jeden Fall hat mich diese Nachricht durch dich ereilt, als ich gerade im Auto saß und von McDonald's zurückkam.
Oh.
Und da habe ich nur ganz schnell einen Blick aufs Handy geworfen und
ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
War dann aber doch irgendwie ungerührt.
Ja, also das Echo, fand ich, war jetzt auch nicht ganz so überwältigend. Also es war zwar groß in den Medien, aber auch nicht besonders lange und auch nicht so, wie es bei unserem zweiten Helmut war. Also ich fand bei Helmut Schmidt war es alles noch ein bisschen herziger und man war irgendwie näher dran, also auch die Medien waren näher dran und bei Helmut Kohl war es halt, ich will nicht sagen distanziert, aber da war halt der Tenor irgendwie, das war der Kanzler der Einheit. Und
das auch nur zufällig.
Ja, genau. Und das war es dann aber auch schon wieder. Und so, und das war halt nicht besonders emotional.
Tatsächlich. Irgendwie scheint auch wirklich niemand, den ich gekannt habe oder dem ich in den sozialen Medien folge, eine innige, emotionale Verbindung zu Helmut Kohl gehabt zu haben. Das mag eine Generationenfrage sein, aber der war halt einfach längst nicht so sehr Konsens wie Helmut Nummer 1.
Ja. Aber das liegt, also nee, nicht das liegt daran, sondern die Trauer oder die nicht so starke Trauer wie bei Helmut Schmidt, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass man bei Helmut Schmidt so ein bisschen das Gefühl hatte, dieser Mann ist unsterblich. Mhm. Also da war er wirklich schon sehr, sehr alt.
Nicht die geringsten Anstalten gemacht,
ja,
zu verwelken.
Ja, genau. und dann ging es ja doch irgendwie recht schnell. Mhm. Das war ja praktisch bei Helmut Kohl genau das Gegenteil.
Stimmt.
Also der war zwar auch schon alt, aber der war praktisch schon immer sehr krank. Beziehungsweise, erst war das 2008 oder so, da war dieser Sturz und dann ging es ja eigentlich praktisch nur noch bergab. Mhm. Und dann wurde er, wie du schaust, dann wurde er noch ein bisschen hin und her kutschiert, hat er dann auch irgendwo so eine kleine Maskottchenfunktion inne gehabt. Aber das war es dann auch, was man in den letzten Jahren Großes von einem Helmut Kohl gehört hat. Wohingegen ein Helmut Schmidt immer noch kluge Sachen gesagt hat. Hm. Nicht immer, aber manchmal noch. Und das war.
Und wenn sie nicht klug waren, waren sie zumindest sehr unterhaltsam.
Ja.
Und man hat sich nicht für sie geschämt.
Ja.
Okay, das war dann also wohl die allerletzte Helmut-Frage, die dieser Podcast beantwortet hat.
Leider ja.
Und ich habe schon.
Wir finden zwei andere wichtige Helmuts.
Wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen und nein, werden wir wahrscheinlich nicht. Nee. Ich habe mir schon eine Ersatzkategorie einfallen lassen, von der ich noch nichts berichten werde, die auch ein bisschen vorbereitet werden muss und in der, um ein bisschen zu spoilern, ein sehr altes, sehr lustiges Buch eine tragende Rolle spielen wird.
Okay, ist es die Bibel?
Das ist ein sehr altes, sehr lustiges Buch und das wäre auch mein erster Tipp gewesen, aber nein.
Okay.
Nicht so alt, aber glaube ich noch lustiger.
Mein Kampf.
Du bist nicht schlecht, aber auch das ist es nicht und du wirst nicht drauf kommen, da du dieses Buch nicht kennst.
Schade.
Und ich hoffe, damit jetzt genug angeteasert zu haben und vielleicht machen wir das ja schon im nächsten Billy Recap oder was auch immer unsere nächste Sendung dann sein wird. Mhm. Wir haben auch eine sehr, sehr schlechte Frequenz jetzt gehabt, ne?
Ja.
Sommerzeit ist nicht wirklich Podcast-Zeit.
Nee, wobei das Wetter jetzt eigentlich genau richtiges Podcast-Wetter ist. Wenn man jetzt hier aus dem Studio mal so nach draußen guckt, dann guckt man in diesiges, ekelhaftes Wetter. Es hat hier geschifft wie aus Eimern.
Mhm.
Also der Sommer lässt hier noch wieder mal auf sich warten. Wobei nächste Woche soll es ja schon wieder sehr, sehr warm werden. Ich bin gespannt. Ich habe schon Bock, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich habe auf sehr, sehr warm eigentlich nie Bock. Aber ich habe auch ganz wenig Bock, über das Wetter zu sprechen.
Ach, doch, ich hab immer mal Bock auf den Sommer.
Wir könnten mal eine Sendung komplett über das Wetter machen. Mal sehen, wie lange wir das durchhalten, bevor wir uns gegenseitig zu Tode langweilen. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Das machen wir das nächste Mal, wenn du wieder Fragen vergessen hast.
Florian und Lars sprechen über das Wetter.
Zauberhaft.
Ja.
Super Sache. Wir könnten einfach der Aktualität wegen noch mal kurz über Ehe für alle sprechen, ne?
Ehe für alle, ja.
Denn war es am Montag, als Angela Merkel ihren Günther Schabowski-Moment hatte. Also nach meiner Kenntnis ist es sofort unverzüglich.
Ja, es ist einfach aus ihr rausgefallen.
Scheint so. Ja, da muss man jahrzehntelang darüber diskutieren, ob homosexuelle Menschen auch heiraten dürfen.
Ja.
Und dann verplappert sich Angela Merkel kurz mal eben bei der Brigitte.
Ja, genau.
Der Brigitte auf der Bühne.
Und schuss auf ein neues Parteiprogramm.
Unfassbar.
Ja, ja, aber das war doch mal ein guter Versprecher.
Also und es hat zu meinem bisher erfolgreichsten Tweet geführt.
Tatsächlich?
Ja, ich habe in einem Anfall von Trolligkeit habe ich Erika Steinbach geantwortet, die sich natürlich schrecklich darüber aufgeregt hat, wie diese furchtbare Kanzlerin das jetzt tun könnte. Auf jeden Fall habe ich geschrieben, dass es ja ganz wenige Themen gibt, bei denen völlig klar ist, dass wer dagegen ist, ein dummer Idiot wäre und Ehe für alle einfach so ein Thema wäre. Und ich glaube, das war dann am Montag und die Diskussion läuft immer noch auf Twitter.
Sehr geil.
Ich habe einen Abend damit verbracht, die Leute da zu trollen, weil das wirklich extrem kurzweilig gewesen ist. Also wenn man sich da nicht ernsthaft in diese Diskussion einschaltet, kann man da tatsächlich einiges lernen. Ich dachte ja wirklich die ganze Zeit, das sind alles religiöse Fundamentalisten, die das, weil es in einem alten, sehr lustigen Buch drin steht, scheiße finden. Aber das ist nicht so.
Nein.
Das sind Verschwörungsirre.
Oh, da gibt es auch einige von, und die gibt es auch in jede nur auszudenkende Richtung, gibt es Verschwörungsirre.
Ja, aber mir war nicht klar, dass in diesem Bereich, also bei Ehe für alle oder bei dem Grund, die Ehe für alle abzulehnen, bei der wir ja schon oft festgestellt haben, dass es da eigentlich kein rationales Argument für gibt, dass da eine Verschwörungstheorie oder ein bunter Strauß Verschwörungstheorien eigentlich dahinter steckt.
Ja.
Weil du kannst mit diesen Leuten nicht diskutieren, ohne dass die vom Hundertste ins Tausendste kommen und dann erstmal behaupten, das wäre ja ein Dammbruch und dann könne ja bald jeder jeden heiraten und jeder so viele, wie er will. Und am Ende des Tages heiratet ein Toaster eine ganze Schulklasse.
Nicht auszudenken.
Und dann wird noch eine wahnwitzige Verschwörung vermutet, bei der es darum geht, dass das deutsche Volk ausstirbt.
Oh, ja, die ganzen Schwulen
es ist wirklich
und Lesben.
Ja, das kommt dann nämlich tatsächlich da als Argument, dass es dann ja irgendwann nur noch Schwule und Lesben gibt und sich niemand mehr fortpflanzt.
Ja, weil man ja automatisch schwul wird, wenn man die Möglichkeit hat, einen Mann zu heiraten.
Gleichsam instantan, ja.
Ja.
Und auch wichtig, also die Ersten haben dann natürlich angefangen, ich kann jetzt also jeden heiraten, das ist ja toll. Aber worüber man dann ja nicht nachdenkt, ist, das Problem ist ja, dann kann ja auch jeder dich heiraten. Geh auf die Straße, bist verheiratet.
Scheiße.
Scheißendreck.
Oh, das, oh,
da kann aber das war wirklich lustig. Also ein wirklich, wirklich lustiger Thread, der da auf Twitter sich nach wie vor entwickelt. Und der mir wirklich weitergeholfen hat. Ich habe echt gedacht, die sind einfach nur religiös verbrämt. Aber die sind irre. Einfach nur irre. Pro-Tipp, wenn irgendwas nur gefährlich erscheint, wenn man erst eine wahnwitzige Verschwörungstheorie daran hängen muss, ist es vielleicht gar nicht gefährlich.
ich habe auch zufällig auf Reddit so ein Subreddit gefunden, das nennt sich Insane Facebook, wo quasi die Facebook-Accounts von absolut irren Leuten gezeigt und gescreenshottet werden. Und da sind Dinger drin. Das kann man sich nicht ausdenken. Also der absolute Wahnsinn. Wie zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass ich muss kurz zusammenkriegen. Es so war, die Nazis haben das Impfen erfunden. Und in der Chemotherapie ist dasselbe drin, was Nazis auch in der Gaskammer benutzt haben. Und die Chemotherapie bringt die Leute nämlich um. Impfen macht Krebs. Und das alles in einem ungefähr 2000 Wörter starken Facebook-Post verpackt. Mit einer Ernsthaftigkeit, dass man sich einfach nur gedacht hat, Mann, also, was ist los mit dir? Also, wie kann das passieren, dass man so weit von der Spur abkommt, dass man so einen Beitrag schreibt und dass da keiner von abhält? Und wie kommt man überhaupt durchs Leben, wenn man so komisch drauf ist? Das hat mich, also dieses Subreddit hat mich fertig gemacht. Also das ist so
viel. Das musst du unbedingt drüber checken, das müssen wir in die Shownotes tun.
Ja, also insane Facebook bei Reddit, der absolute Wahnsinn, wie viel kaputte Leute es gibt. Wahnsinn. Also man muss Zeit mitbringen, also ich sag mal, unter anderthalb Stunden geht da überhaupt nichts.
Weil die Texte alle so lang und elaboriert sind.
Weil die lang sind und vor allem, die sind alle so gut. Die sind alle so gut. Wirklich der Wahnsinn. Geil. Geil. Ja. Und jetzt?
Ja, du wolltest dir ein Programm ausdenken für diese Sendung.
Oh.
Und jetzt sag nicht, ich muss einen Kombinator-Knopf drücken. Ich weiß nämlich auch nicht, wo der ist.
Das wollte ich gerade sagen. Drück doch mal den Kombinator-Knopf.
Ich drücke jetzt einfach irgendeinen Knopf.
Kombinator.
Einmal mit Profis arbeiten. Der Kombinator fragt nämlich die Frage, ist Protest hässlich?
Ich würde sagen, guter, wirkungsvoller Protest ist hässlich. Zumindest in den Augen derjenigen, gegen die er sich richtet.
Guter Protest hat hässlich zu sein.
Ja.
Siehe Homo-Ehe.
Den Zusammenhang kriege ich. Oh, doch, den kriege ich. Ja.
Ja. Ja. Sehr gut. Gerade noch mal die Kurve gekriegt. Aber also es wundert mich aber auch, um noch mal zurück auf die Homo-Ehe zu kommen, warum das nicht schon lange, also warum das überhaupt noch ein Thema ist. Das finde ich wirklich bemerkenswert, dass sich da immer noch so eine Masse an Menschen findet, die da irgendwas gegen auszusetzen haben.
Mhm.
Sei es auch nicht aus Gründen des, ich finde es schrecklich, wenn ein Mann einen Mann heiratet oder eine Frau eine Frau heiratet, sondern auch, nee, ich will nicht, dass der diese steuerlichen Vorteile genießen kann. Das gibt's ja auch. Also das finde ich wirklich bizarr irgendwie, warum man das Leuten verwehren möchte.
Das Thema haben wir ja wirklich schon oft gehabt und wir sind auch oft darauf gekommen, dass die Gesellschaft einfach nicht so fortschrittlich ist, wie wir das Kraft unseres Alters und unserer politischen Einstellung vermuten. Und es gibt tatsächlich, wenn man nachdenkt, relativ viele dieser Themen, bei denen man sich denkt, warum sind wir da zur verfickten Hölle eigentlich noch nicht weiter?
Mhm.
Es sprechen sich auch regelmäßig 80% der Bevölkerung gegen Massentierhaltung aus und es tut sich einfach gar nichts. Also es gibt ja noch nicht mal von den Grünen ernsthafte Initiativen, das zu verbieten.
Mhm.
Oder warum dürfen an Plakatwänden immer noch irgendwelche halbnackten, debil in die Kamera blickenden Frauen, keine Ahnung, alles von Äpfeln bis Kofferradios verkaufen? Auch das kann ich nicht nachvollziehen, warum es dagegen keinen ernsthaften Aufschrei gibt.
Mhm.
Also ich glaube, wenn man da ein bisschen nachdenkt, findet man sehr viele von diesen Themen, wo man als normal denkender Mensch vermuten würde, da könnten wir da eigentlich schon mal weiter sein.
Das ist tatsächlich wahr. Unser guter Freund, der Martin Schulz. Du guckst, du verdrehst die Augen. Der,
don't get me started.
Der hat jetzt ja quasi mit der Homo-Ehe seine neue Profession gefunden.
Ich glaube,
Martin Schulz wird im Laufe des Wahlkampfs noch schwul.
Das ist die einzig realistische Chance, die SPD bei der nächsten Wahl über 18% zu bringen. Meiner sich so langsam zur Gewissheit entwickelnden Einschätzung nach. Mm. Also das ist ja jetzt nun wirklich nicht besser geworden.
Nee.
Und die SPD, die stellt sich aber auch in einem Maße unwählbar im Moment dar, was über das beim letzten oder vorletzten Mal besprochene unfähig sein, einen Wahlkampf zu betreiben, weit hinausgeht. Also geradezu hatten sie ja Parteitag,
ja,
vor einer Woche oder sowas, und haben sich dann dahingestellt und für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung eingestanden. Mhm. Insbesondere die Jusos sind da ja relativ scharf drauf. Und dann haben sich die Linken und die Grünen gedacht, ja, dann bringen wir das halt mal in den Bundestag ein als Vorschlag. Wer lehnt das ab? Du grinst, aber du musst es aussprechen. Wer lehnt das ab?
Ich möchte nicht darüber sprechen.
Selbstverständlich lehnt es die Regierung Kraft der Koalitionsmehrheit ab. Und zwar nur im Falle der SPD, um das halt noch als Wahlkampfthema haben zu können. Ich meine, sowas kannst du halt machen, aber dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, dass die Leute dich scheiße finden und nicht wählen und du halt nicht Jeremy Corbyn bist und auf dem Glastonbury gefeiert wirst.
Das ist der blanke Irrsinn, der sich momentan in der deutschen Politiklandschaft abspielt. Aber das scheint auch irgendwie momentan ein generelles Problem zu sein. Finde ich, dass alles irgendwie sehr, will ich sagen, unstrukturiert, aber alles doch irgendwie so ein bisschen unvorhersehbar läuft. Also vorhersehbar in seiner Schlechtigkeit, aber man glaubt nicht, dass man diese ganzen Fettnäpfchen noch irgendwo mitnehmen kann.
Mhm.
Das ist wirklich bemerkenswert.
Ich glaube irgendwie, dass das mit, also im großen Teil mit der Veränderung der Medienwelt zu tun hat und wie Leute Medien nutzen und wie die Politik mit Medien umgeht. Und die wissen nämlich noch nicht so richtig, wie sie mit den Medien umgehen sollen, wie sie an den Medien vorbei vielleicht auch mal über soziale Medien irgendwelche Botschaften platzieren können und haben noch nicht verstanden, dass sie überhaupt nicht mehr ARD, ZDF und Schlag mich tot benötigen, um irgendwie eine Botschaft rüberzubringen. Denn die versuchen im Moment halt Wahlkampf zu machen und
ja, aber
wahlkampffähige Botschaften zu platzieren. Was sie aber halt tun müssten, ist vernünftige Politik machen und das dann tue Gutes und erzähle darüber in den sozialen Medien zu tun.
Ja.
Also wenn die SPD das jetzt durchgewunken hätte, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, dann hätte das bestimmt die FAZ wieder scheiße gefunden. Wen interessiert's? Und wahrscheinlich hätte das auch der Bericht aus Berlin im ZDF scheiße gefunden. Wen interessiert's? Themen werden halt, glaube ich, einfach nicht mehr, werden nur noch gesetzt, um damit Wahlkampf zu machen.
Mhm.
Und Der Weg ist nicht mehr, ich habe ein politisches Projekt, dann geht es den Leuten besser und dann wählen sie mich. Der Weg ist, ich habe ein politisches Projekt und dann wählen die Leute mich.
Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, die Social Media Accounts, glaube ich, aller Parteien
sind sehr, sehr lustig.
Sind sehr, sehr lustig. Und zwar, weil sie meiner Theorie nach von wahrscheinlich einer Ende 50-jährigen Frau geführt werden, die irgendwo an der VHS ihren Social-Media-Führerschein gemacht hat und da jetzt richtig in die Zielgruppenanalyse eingestiegen ist und jetzt alles raushaut, was ihr so einfällt. Das ist wirklich wahnsinnig, wie sehr man eigentlich an seiner Zielgruppe vorbeiarbeiten kann.
Ja, die Frage ist halt, wer die Zielgruppe ist und wir sind hier halt nicht. Damit müssen wir uns, glaube ich, schlicht und ergreifend abfinden.
Ja.
Wir sind einfach zu wenige, um Zielgruppe zu sein.
Gut, aber sag mal, die Themen für sehr, sehr alte Leute auf Facebook zu bewerben und da das irgendwie versuchen, hoffähig zu machen, ist, glaube ich, der falsche Weg, weil da sind deine alten Leute in der Regel nicht.
Okay, stimmt, da hast du recht.
Wie gesagt, Martin Schulz ist bei einer alten Frau und guckt sich Obstkompott an.
Aber wir müssten da eigentlich mal reinklicken.
Ja, klick doch mal in den Facebook-Account von unserem Martin.
In den Facebook-Account jetzt auch noch?
Ja. Die sind noch viel besser,
oh mein Gott,
als die Twitter-Accounts.
Warte, wo wir aber gerade beim Thema waren,
ja,
und ich von meinem erfolgreichen Twitter-Thread berichtet habe. Also ich war da vor 10 Minuten das letzte Mal, jetzt habe ich schon wieder 55 Notifications.
Oh.
Ja, es geht weiter. Es geht weiter. Man diskutiert hier weiter über Ehe für alle.
Sehr gut. Du gehst ja bei Twitter richtig durch die Decke.
Das ist der Hammer, wirklich.
Bald bist du hier Opinion-Leader.
Soll dieser Unfug. Ich bin Influencer.
Wo wir gerade bei Social Media sind, wir haben, glaube ich, in der vorletzten Woche darüber gesprochen, das Startgeld.
Da müssen wir drüber reden, ja. Ganz dringend, ja.
Ja, und da hattest du mir letztens noch eine WhatsApp geschrieben mit, wir haben jetzt noch einen weiteren Hörer.
Ja.
Erzähl doch mal davon, warum haben wir einen weiteren Hörer?
Also, wir haben in unserer letzten Verlegenheitssendung, in der du die Fragen vergessen hast, Fragen von den Karten beantwortet und sind auf irgendeine Art und Weise darauf gekommen, dass wir der Meinung sind, es könnte eine gute Idee sein, Menschen zu ihrer Volljährigkeit 5.000 Euro in die Hand zu drücken, damit sie da irgendetwas mit tun. Woraufhin offensichtlich unsere dritte Hörerin, Angela Nahles, sie heißt nicht Angela Nahles, sie heißt Andrea Nahles, auf die Idee kam, unseren fantastischen Vorschlag aufzugreifen, aber noch mal ein bisschen aufzustocken und da 20.000 Euro draus zu machen.
Sehr gut. Und wie war das Echo darauf?
Ja, das Echo war von den erwartbaren Seiten her so, wie man es erwarten würde. Die Linken haben das für eine ganz gute Idee gehalten. Große Teile der Medien haben das für unfinanzierbar und idiotisch gehalten.
Das haben wir doch schon
außerdem
vorgerechnet,
das geht alles. Leistungsloses Einkommen. Aber es ist super, dass du das gesagt hast. Ich habe dann nämlich noch weiter drüber nachgedacht.
Und zwar?
Beziehungsweise, ich habe, weil ja auch die SPD gerade ihr Steuerkonzept vorgestellt hat und da wieder wenig Worte zu meinem Lieblingsthema Erbschaftssteuer drin verloren worden sind.
Ja.
Das Ganze mal durchgerechnet.
So.
Also was die SPD ja nicht rechtzeitig zur Vorstellung ihres eigentlichen Programms geschafft hat, habe ich mit Hilfe meines Taschenrechners an einem verschlafenen Morgen gemacht. Und manchmal ist das ja, finde ich, wirklich erhellend, einfach mal Nullen durchzustreichen und zu gucken, was da am Ende des Tages bei überbleibt. Mhm. Einfach nur so, um ein bisschen Relationen in diese großen Zahlen zu bekommen.
Ja.
Also erstmal ist es sehr, sehr schwierig herauszufinden, wie viel denn wirklich vererbt wird in Deutschland pro Jahr. Weil die Schätzungen gehen da von irgendwas mit 60 Milliarden bis irgendwas mit 300 Milliarden.
Ja.
Weshalb ich dann da einfach mal die Mitte von genommen habe, ungefähr 150 Milliarden. Und dann mal geschaut habe, wie groß sind so diese Erbschaften im Durchschnitt. Das wird wieder durch sehr, sehr große Erbschaften rausgehauen. Also im Schnitt werden 300.000 Euro vererbt, wenn es zu einem Erbfall kommt.
Das ist viel.
Das ist, finde ich, nämlich auch sehr, sehr viel. Wobei 80% der Erbschaften deutlich darunter liegen.
Ja.
So, man ahnt also, worauf das hinausläuft. Es gibt sehr wenige, sehr große Erbschaften. Hm. So, dann habe ich mir also überlegt, wir nehmen jetzt nur die 50% der Größeren und besteuern die mit 50% und selbst davon bekommen wir, weil Steuertricks, weil in irgendwelche Stiftungen eingebracht, schlag mich tot, die Hälfte. So, dann bekommen wir also so um die 20% von diesen 150 Milliarden.
Ja.
Sind summa summarum ungefähr, ich habe die Zahl nämlich jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
50 Milliarden? Du hast aber 50% von.
Und davon nochmal die Hälfte. Also sagen wir mal 35 Milliarden.
Ja.
Wenn wir 35 Milliarden im Jahr einnehmen.
Ja.
Und wir ungefähr 700.000 Geburten im Jahr haben, dann könnten wir jedem Kind, was in Deutschland geboren wird, zur Geburt ein Konto mit 50.000 Euro drauf eröffnen.
Ja.
Und wenn wir dieses Geld einigermaßen sinnvoll anlegen würden, könnten wir jedem Kind, was volljährig wird, irgendwas zwischen 70 und 100.000 Euro aushändigen. Und davon könnte es sich eine beschissene Eigentumswohnung kaufen. Und niemand kann mir erzählen, dass das kein wünschenswerter Zustand ist. Und zwar insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass wir damit Chancengerechtigkeit herstellen, was das Lieblingsthema zum Beispiel der FDP ist. Startchancen für alle gleich zu machen.
Mhm.
Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte und mit Hilfe der Mathematik der Realität näher gebracht habe. Also ganz im Ernst, ich finde das eine ziemlich erschreckend krasse Zahl.
Ja.
Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht um mehrere Nullen vertan habe. Ich glaube aber nicht.
Das ist in.
Du kannst jedem Kind 50.000 Euro Willkommensgeld geben.
Ja.
Und zwar einfach nur, indem du große Erbschaften besteuerst.
Ja. Das ist schon geil, ne? Also der.
So, und ich finde jetzt nicht, dass das, na, selbst für Leute, die politisch auf einer ganz anderen Seite als wir stehen, nach dem Untergang des Abendlandes klingt, diese Idee, die ich da habe. Und darum verstehe ich nicht, wieso so eine relativ simple Rechnung nicht einfach auf irgendwelchen Parteitagen mal vorgetragen wird. Ich finde, solche Sachen einfach mal ins Verhältnis zu setzen, ist viel wirkungsvoller, als zu sagen, es werden 150 Milliarden im Jahr vererbt. Da müssen wir irgendwas machen.
Ja, das ist ja auch echt eine schöne Summe. Da kann man ja wirklich was mit anfangen. Das ist ja weit von unseren 2.000 Euro oder so.
Ja.
Entfernt. Also da kannst du ja wirklich, sag ich mal, ein Leben mit starten.
Da kannst du dann wirklich relativ problemlos dafür sorgen, dass jeder, der 18 wird und das möchte, sich eine Eigentumswohnung leisten kann.
Ja.
Wenn auch nicht zu 100%, aber sie dann zumindest finanziert kriegt. Und wir zwingen ja noch nicht mal jemanden, sich eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, was dagegen spricht.
Nee, können sich natürlich auch ein Auto für 50.000 Euro kaufen, aber das ist ja dann auch jedem selbst überlassen.
Eben.
Eine sehr gute Idee und eine tolle Rechnung. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich werde schauen, was ich mit Hilfe der Mathematik noch so leisten kann bis zur nächsten Sendung.
Ja, nachdem du doch jetzt hier Opinion Leader bist, Gib das doch mal auf Twitter kund. Und
das passt nicht in 140 Zeichen.
Dann mach zwei Tweets draus.
Ja.
Und schick das hier mal an die Parteien.
Vielleicht soll ich eine E-Mail schreiben. Aber wir kennen die Antwort, das ist halt nicht durchsetzbar. Aber ich glaube, es ist durchsetzbar, es wird nur einfach nicht versucht. Weil die Leute Angst vor Widerständen und Angst vor den Medien haben.
Ja. Und weil keiner sich richtig Mühe gibt.
Ja. Und weil sie einfach mal hart drauf scheißen könnten, dass die FAZ sie dann wieder kacke findet.
Jeder, der noch nicht von der FAZ kacke gefunden wurde, ist kein richtiger Politiker. Irgendwann ist jeder mal an der Zeit.
Ich wünsche mir auch wirklich so sehr mal einen erwachsenen, vernünftigen Umgang der Politiker mit den Medien. Also, Ich stell mir das so vor, dass sich dann Martin Schulz dahinstellt, meinen fantastischen Plan in ein Mikrofon spricht und Klaus Kleber ihn dann fragt, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Und
Martin Schulz sagt, nein, nee, aber ich bin auch schwul.
Und Martin Schulz dann einfach sagt, das ist eine gute Idee. Ihr könnt das ja jetzt scheiße finden, aber euch guckt sowieso keiner mehr. Weißt du, genau so stelle ich mir das vor.
Ja. Ja, die Öffentlich-Rechtlichen.
Die Öffentlich-Rechtlichen. Es wurde doch jetzt schon wieder irgendein Fernsehen abgeschaltet, oder?
Es wurde das alte DVB-T abgeschaltet.
Auch, aber es wurde auch das nicht digitale Kabelfernsehen, das analoge Kabelfernsehen wurde abgeschaltet.
Ist das so?
Das ist so, ja.
Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, das ist an jedem vorbeigegangen, weil das kein Mensch auf diesem Planeten mehr hatte, außer vielleicht 6 Rentnern in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Aber das ist so ein weiterer Fernsehsargnagel, ne? Also, weißt du, wann du das letzte Mal lineares Fernsehen geschaut hast?
Höchstwahrscheinlich irgendwann letztes Jahr.
Okay. Ich weiß es wirklich nicht.
Also,
überhaupt nicht.
In meinem Haus ist es nämlich so, zur Erklärung, mein Haus ist 1914 gebaut worden und ungefähr seitdem liegt auch die Kabelleitung da drin. Ne? Was dazu führt, dass ein absolut irrwitziger Kabelverlauf durch dieses Haus schwirrt, sodass am Ende, da wo mein Fernseher hängt, praktisch kein Signal mehr ankommt und ich gar kein Fernsehen mehr gucken kann.
Ah, okay.
Aber auch echt nicht das Gefühl habe, irgendwas zu verpassen.
Nein.
Also Fernsehen ist wirklich tot. Das muss man echt sagen. Also zumindest lineares Fernsehen. ZDF Mediathek, super. Also finde ich immer noch gut, finde ich toll, dass es das gibt. Aber mich jetzt hier irgendwo immer um 8 Uhr irgendwie hinzusetzen und die Tagesschau zu gucken, da zieht mich wirklich nichts mehr vom Fernseher.
Nee, beim besten Willen nicht.
Nee. Und auch diese Werbung, das ist auch alles unerträglich geworden. Nee, also das macht keinen Spaß. Das Einzige, wo ich immer ein bisschen traurig drum war, ich habe immer gerne um 18 Uhr die Simpsons geguckt. Und doch, ich habe dieses Jahr schon mal Fernsehen geschaut. Und zwar einmal um 18 Uhr pro 7. Und ich habe festgestellt, dass jetzt um 18 Uhr Big Bang Theory läuft.
Nein.
Und dann habe ich erst meinen Glauben an die Menschheit verloren.
Dann hast du wütend irgendetwas in die Ecke geschleudert.
Ja. Mhm. Und dann habe ich den letzten Nagel in meinen TV gehämmert und gesagt, jetzt ist es vorbei. Ja, also habe ich einmal dieses Jahr versucht, Fernsehen zu gucken, bin gescheitert und hab es dann aufgegeben und habe jetzt aufgehört, Fernsehen zu schauen. Mhm. Und du, hast du dieses Jahr schon lineares Fernsehen geschaut?
Ich kann mich nicht dran erinnern, beim besten Willen nicht.
Nee, ne?
Überhaupt nicht.
Also Streaming ist schon der vorgezogene Weg. Das Einzige, was mich nochmal hinterm Fernseher hervor oder hinter der Couch auf die Couch ziehen würde, sind dann wieder so Geschichten wie zum Beispiel, wenn die neue Staffel Game of Thrones irgendwie auf Fox übertragen wird und dann kann ich die da zuerst gucken. Und dann würde ich nochmal Fernsehen gucken, wie zuletzt bei The Walking Dead und Fox, da ist es ja auch geschehen. Mhm. Aber sonst läuft ja auch echt nur Scheiße im Fernsehen. Also billiger Content mit viel Werbung ist nicht das, was irgendjemanden vom Fernseher zieht.
Ja.
So, Facebook von Martin Schulz.
Ich hab das hier im Hintergrund.
Mich schaut schon eine Regenbogenflagge an.
Alter, ich hab das hier im Hintergrund ja schon gefühlte 20 Minuten durchgescrollt und jedes einzelne Posting-Bild ist eine scheiß Regenbogenflagge oder es steht halt drin, dass Martin Ehe für alle jetzt haben will.
Ja.
Das, also so toll ich das finde mit der Ehe für alle und dass wir die jetzt gegen den Widerstand der katholischen Kirche, die wohlgemerkt davor warnt, im Übrigen, wie sie ebenfalls vor dem heliozentrischen Weltbild und Harry Potter gewarnt hat. Also sehr ich mich darüber freue, dass wir das jetzt kriegen, finde ich es auch ein bisschen gefährlich, weil das natürlich jetzt wieder von irgendwelchen relevanten Themen wie viel Geld könnte man den frisch geborenen Kindern noch in den Schoß legen, ablenkt.
Ja, also das ist...
Ich frage mich auch wirklich, wie lange die damit jetzt Wahlkampf machen. Und ob sie verstanden haben, dass in den Geschichtsbüchern stehen wird, dass Angela Merkel in einem Günter Schabowski-Moment die Ehe für alle eingeführt hat. Das wird doch nicht der SPD angelastet werden.
Nein. Die SPD hat wie immer nur ihre Segel in den Wind gelegt.
Ja.
Ja, und bis zum nächsten Versprecher von irgendjemandem wird jetzt die Ehe für alle propagiert.
Ich befürchte das.
Ja. Das sind doch alles so sehr seichte Themen, die man da irgendwie wahlkampfmäßig versucht zu verarbeiten, um möglichst wenig Fläche zum Anecken bei irgendjemandem zu haben.
Mich regt das auch so auf, dieses Verhalten der SPD, jede Botschaft mit "Aber die CDU ist voll scheiße" zu beginnen.
Das ist so, auch nicht der richtige Weg.
So lockt man doch niemanden hinterm Ofen hervor und schon dreimal nicht in irgendeine Wahlkabine. Ich muss doch eine Vision haben.
Ja.
Eine positive Idee und jemanden nicht nur wählen, weil der mir gesagt hat, dass jemand anders noch beschissener ist.
Ja. Ja, die wenigsten werden die SPD wählen, weil sie nicht die CSU ist.
Mhm.
So, das, ich weiß wirklich nicht, was da passiert, aber da haben wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen, dass da wirklich ein schwerer Unfall in der Personalplanung des Wahlkampfteams der SPD passiert sein muss, dass sich das jetzt so darstellt.
Was mir gerade noch einfällt, weil jetzt tatsächlich nach 25 Minuten Scrollen mal ein Postingbild zum Thema Steuerentlastung aufgeploppt ist, ist der Umstand, dass das Steuerprogramm der SPD, so mutlos es ja ist, prinzipiell ja in die richtige Richtung geht. Also geringfügig den Spitzensteuersatz und Beitragsbemessungsgrenzen zu erhöhen und dafür den Versuch zu unternehmen, kleinere Einkommen zu entlasten. Das hat natürlich zu einem wahnsinnig witzigen Aufschrei der üblichen Verdächtigen ganz weit vorne der von mir sehr geliebten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft geführt, der ich ja nur folge für den Fall, dass ich mir bei manchen Themen mal unsicher sein sollte, welches die richtige Position ist. Es ist dann ja immer die Position, die die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft nicht einnimmt. Da kann man die Uhr nachstellen. Auf jeden Fall haben die einen sehr witzigen Artikel dazu veröffentlicht, wo sie darüber gerantet haben, dass man ja alle entlasten müsste und dass die Reichensteuer der SPD ja quasi alle trifft. Das war so ungefähr der Tenor. denn unter Herauskramung irgendeines Artikels vom Institut für Wirtschaft in Kiel, die offensichtlich die einzigen waren, die man finden konnte, die das so sehen, sind sie irgendwie darauf gekommen, dass die Mittelschicht ja ungefähr bis 250% des Medianeinkommens, also bei einem Single bis 8.000 Euro im Monat gehen müsste. Und dann trifft ja der Spitzensteuersatz schon zu. Das ginge ja gar nicht. Und die sogenannte Reichensteuer ab 250.000 würde ja die wahren Leistungsträger der Gesellschaft treffen. Nämlich, und das fand ich einen wirklich sehr entlarvenden Moment, die Gruppen, die da aufgeführt waren, waren Manager in Unternehmen, Vorstände in Konzernen und Partner in Anwaltskanzleien. Das sind so die Gruppen, an die die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft da denkt. Sehr geil, oder? Ich glaube, die Formulierungen waren etwas anders, aber im Wesentlichen waren es diese Gruppen, die da genannt sind. Mithin also gesellschaftliche Gruppen, bei denen es überhaupt nicht auffallen würde, wenn es sie einfach nicht geben würde. Ganz im Gegensatz zu Kindergärtnern. Wenn die auf einmal alle weg sind, dann gibt es einen sehr großen Aufstand in diesem Land.
Oh Gott. Ja, also man muss sich wirklich wundern, was für Argumentationsketten sich manche Leute herstricken.
Also ich finde, man muss sich...
Und das dann auch noch glauben.
Man muss sich eigentlich wundern, dass das trotz des Chaos, das du vorhin da ja angemerkt hast, dass wir so allgemein haben, alles noch so gut läuft. Obwohl alle irgendwie auf völlig irrwitzigen Positionen komplett auseinanderliegen. Wenn du kannst ja, wenn du 20 Minuten in Twitter oder Facebook reinhorchst und dich ein bisschen durchklickst, dann kannst du ja quasi für jede komplett abweichende politische Forderung irgendwie eine Interessengruppe finden.
Ja.
Egal in welche Richtung.
Ja, natürlich. Das Internet ist nicht immer nur gut.
Ich weiß halt nicht, ob das früher so schlimm war oder ob das jetzt nur sichtbarer geworden ist. Ich bin ja immer ein großer Verfechter dessen zu sagen, das ist jetzt alles einfach nur sichtbarer. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Bandbreite an vermeintlich akzeptablen Meinungen in der Gesellschaft weiter aufgegangen ist.
Auf jeden Fall. Früher ist sowas ja vielleicht mal in der am Stammtisch irgendwie mal diskutiert worden. Aber du konntest ja nie deine Meinung so frei sagen vor einem so großen Publikum, dass du, oder andersrum gesagt, die Chance, gleichdenkend zu finden, ist jetzt so groß, wie sie noch nie gewesen ist.
Mhm.
Und du wirst immer jemanden finden, der dich in deinem Wahn bestätigt.
Ja, definitiv. Aber ich wollte ja eigentlich gerade das Gegenteil sagen. Was heißt das Gegenteil? Ich wollte ja sagen, dass ich glaube, dass es diese extremen Meinungen vielleicht gar nicht so gegeben hat. Zumindest nicht in der Breite. Ich glaube, dass es früher, ein undefiniertes früher TM, dass es früher TM gesellschaftlich bei viel, viel weniger Menschen anerkannt war, akzeptabel war, dass der Vorstandsvorsitzende das Hundertfache des normalen Angestellten verdient. Ich glaube, das war einfach nicht akzeptabel und darum hat das auch niemand gemacht oder gefordert und sich dabei gut gefühlt.
Ja. 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 Die Welt war damals ja auch, also zumindest gefühlt noch deutlich kleiner. Mhm. Man war ja irgendwie näher an allen Sachen dran. Mhm. Also zumindest von dem, was man gehört hat, war man gefühlsmäßig näher dran.
Mhm.
Jetzt ist man ja, jetzt kann man ja praktisch alles wissen, aber man ist von allem irgendwie emotional maximal weit entfernt. Mhm. Also ist zumindest mein Gefühl, wie ich diese Bewegung einmal wahrgenommen habe, wie sie sich in den letzten Jahren dargestellt hat.
Mhm.
News und Nachrichten. Und da glaub ich schon, dass man früher hat man den. War man vielleicht auch näher mit dem Vorstandsvorsitzenden einmal verbunden, wenn du verstehst, was ich meine,
mhm.
dass der Vorstandsvorsitzende näher an einem dran war. Es ist ja heute alles so ein bisschen anonymer geworden.
Mhm.
Nur, dass man da irgendwie gar nicht mehr so die Bindung dazu sagen, auf keinen Fall. Es ist eher so, ist doch egal. Scheiß doch was drauf. Die Welt hat so viele Probleme. Da braucht der jetzt nicht auch noch zu meinem Problem zu werden.
Mhm. Ich bin jetzt leer. Also habe ich gerade festgestellt, als ich dir zugehört habe,
dass
ich überlegt habe, was ich da jetzt drauf antworten könnte und dann einfach nur in eine dunkle, schwarze Höhle reingehorcht habe.
geistige Leere.
Ja.
Ist auch mal.
Und das ist ja thematisch ist es jetzt eins geworden, aber es ist ja eigentlich kein Beerly Recap. Weshalb wir jetzt auch nicht die selige Hilfe von ein, zwei Craftbieren haben, die noch irgendwie so wahnwitzige Gedanken aus den letzten Ecken in unseren Mund spülen würde.
Ja. Wo wir gerade bei Craftbier sind, habe ich noch eine Geschichte zum Abschluss. Einer meiner Arbeitskollegen ist vor kurzem Vater geworden und der hat sich beschwert, dass immer wenn was geschenkt wird, ist das grundsätzlich eigentlich entweder fürs Kind und oder die Frau. Der Mann geht immer leer aus.
Okay.
So. Auf diesem Weg mit dem Zaunpfahl bin ich dann so eingestiegen, dass ich quasi einen Bierbaum gebaut habe. In einem Zinkeimer mit solch 15 Sorten verschiedensten exquisiten Biersorten.
Mhm.
Und um das Ganze noch optisch etwas abzurunden, habe ich noch eine große Cabanossi reingesteckt und 5 Schinkenwürste. Und das sah ganz fantastisch aus und ist auch sehr gut angekommen.
Aber du hast doch bestimmt ein Foto von, oder?
Ich habe ein Foto davon.
Oh, können wir das als Beitragsbild nehmen?
Und sicherlich.
Geile Scheiße.
Und dabei ist mir aufgefallen, wir sollten wieder ein Beerly Recap machen. Es gibt so viele fantastische Sorten, wo ich gedacht habe, oh, wirklich lecker. Also zumindest optisch lecker und klang interessant.
Mhm.
Also da sollten wir auf jeden Fall mal wieder was ausprobieren. Hier so Bier im Bourbon fast gereift und abgefahrene Geschmäcker. Da bringe ich demnächst auch was mit.
Sehr gut. Terminabsprache machen wir dann, glaube ich, gleich mal off the record.
Genau so ist es.
Aber da bin ich selbstverständlich für zu haben. Ja,
Bier ist immer gut. Von daher würde ich sagen, war es das auch für heute, ne?
Ich habe tatsächlich, weil wir ja die ganze Zeit auf der Seite des Gottkanzlers in Spee Martin Schulz sind, keine Ahnung, wie lange wir jetzt gesendet haben, aber da ich mich so ein bisschen in Rage geredet habe, oh, wir schaffen heute noch nicht mal die Stunde, aber ich finde, dafür, dass wir nun nichts auf dem Tacho eigentlich hatten,
ja, kann man das schon mal machen.
Das ist akzeptabel.
Ja, alles klar.
In diesem Sinne, schön, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.